Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta, dem Geschichtspodcast von volksfreund.de. Am Mikrofon sind Miguel und Alex. Und wir unterhalten uns heute mal nicht über eine Person aus der Vergangenheit, sondern über ein Datum. Genauer, der 9. November. Das ist ja sowas wie ein Schicksalstag der Deutschen, heißt es immer wieder.
Ein ganz besonderer ist da der 9. November 1989, nämlich der Mauerfall. Wir haben hierzu auch einen Zeitzeugen eingeladen und Miguel hat sich schlau gemacht, was es mit dem Schicksalstag eigentlich so auf sich hat und was sonst noch so an 9. November oder anderen Tagen drumherum in Deutschland passiert ist. Und da findet sich auch allerhand Kurioses. Aber Miguel, warum wird der 9. November denn eigentlich Schicksalstag genannt?
Ja, Schicksalstag, weil sich genau an diesem Datum zu verschiedenen Zeiten immer wieder was ganz Besonderes ereignet hat im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte. Ganz Besonderes ist halt 9. November 1989, der Fall der Berliner Mauer. Aber am 9. November 1938 auch ein ganz furchtbares Verbrechen, nämlich die sogenannte Reichspogromnacht, in der die Nazis dann wirklich von der Diskriminierung von Juden übergegangen sind zur offenen Verfolgung. Und dann aber auch zum Beispiel der 9. November 1918, nämlich die Ausrufung der Republik in Deutschland, das Ende des Kaiserreiches, auch ein epochales Ereignis, aber auch noch ganz viele andere Daten sind an diesem 9. November passiert. Ja, und Schicksalstag, weil man denkt, das ist dann sowas Mystisches, ja, das ist so untrennbar verbunden mit der Geschichte der Deutschen. In Wirklichkeit, ganz ehrlich, sind es manchmal einfach Zufälle, dass es halt an diesem Tag passiert ist.
Ja, das Datum kann sicher nichts dafür. Und du hast tatsächlich auch Volksfreund-Auszüge von diesem 9. November mitgebracht, richtig?
Genau, da können wir gleich mal einen Blick drauf werfen. Auch zu diesem besagten 9. November 1938, denn da sind zum Beispiel wir gar nicht mehr erschienen. Da sind wir nämlich schon verboten gewesen zu Nazi-Zeiten. Das heißt, ich habe nochmal geschaut, wie hat das Nationalblatt, also das Blatt der Nationalsozialisten hier in Trier damals berichtet. Und das ist natürlich eine sehr entsprechend eingefärbte und zensierte Sprache. Aber dieser 9. November 1938 ist also heutzutage ein Gedenktag. Jedes Jahr in Trier wird zum Beispiel da entsprechend gedacht an der ehemaligen Synagoge in der Zuckerbergstraße. Es ist aber kein offizieller Feiertag. Anders sieht es mit dem 9. November 1989 aus.
Das war ja auch ein Grund zur Freude. Nach der langen Trennung der Bundesländer endlich wieder die Vereinigung. Das ja, ist, glaube ich, einer der emotionalsten Momente der deutschen Geschichte.
Genau. Hast du da eine Erinnerung daran?
Ich bin 1994 geboren.
Wie alt war ich denn da? Ich überlege gerade. 19. Ich habe auch in Erinnerung die Fernsehaufnahmen. Ich habe damals nicht in Berlin gelebt, habe das also alles im Fernsehen verfolgt. Und ich weiß aber noch ein paar Tage später sah man überall Trabis, ne, die Fahrzeuge aus der DDR, halt im Ruhrgebiet. Überall gab es lange Schlangen, unter anderem vor einem Beate-Use-Laden. Das war gar nicht so Usus 1989, dass die da alle da Schlange standen. Aber da gab es riesige Schlangen, war ganz neu. Ja, und ist ja auch ganz verrückt, die Geschichte, warum überhaupt die Mauer gefallen ist. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte? Von Günter Schabowski.
Das war ein Versehen, ne? Das sollte eigentlich noch gar nicht passieren.
Genau.
Und er wurde von einem Journalisten gefragt, ja, wann tritt das in Kraft? Und dann dachte er, ja, sofort, oder?
Genau. Die DDR war damals ja in einem revolutionären Prozess und die neue Regierung, noch von der sogenannten Einheitspartei, der SED, hatte damals auch tatsächlich beschlossen, es wird tatsächlich eine legale Möglichkeit geben, auszureisen. Die hatten also ein Gesetz vorbereitet und der Günter Schabowski war halt damals Mitglied des Zentralkomitees der SED und das war so eine Art Kommunikationsmanager oder Pressesprecher und der sollte also halt generell die Presse informieren, auch die internationale Presse, dass halt dieses Gesetz demnächst halt eben dann zur Verfügung stehen würde. Aber wie du anmerkst, in der Tat, der hat sich dann versprochen, war nicht genau informiert im Detail und auf die Frage, wann tritt das denn in Kraft, meinte er in der Tat, ja, sofort. Und dann setzte dann der Run ein und in der Nacht waren auf einmal dann ja wirklich zehntausende Menschen in Berlin an der Mauer und haben wirklich gefeiert. Ne? Also wirklich beeindruckend im Nachhinein auch immer noch, wenn man diese Bilder sieht.
Ja, und viele Menschen aus der Region dürften auch mit diesem besonderen Tag und den darauffolgenden Monaten festgehaltene Erinnerungen haben. Einer von ihnen ist Andreas Hoffmann aus Trier-Ehrang. Er ist nach dem Mauerfall mit einem Sonderzug von Trier nach Weimar gefahren, der Partnerstadt von Trier. Und zuvor hatten hunderte Weimarer auch Trier besucht, angereist mit Bussen.
Er hat damals 1989 im jungen Alter von 22 Jahren halt diese Epoche, diese wirklich weltbewegende Epoche quasi live miterlebt. Herr Hoffmann, was ist das denn damals für so eine Zeit gewesen?
Oh ja, also erstmal hallo. Ja, das war schon irgendwo eine aufregende Zeit, weil letzten Endes auch für uns war ja letzten Endes die deutsch-deutsche Grenze eine geschlossene Grenze und es gab an sich ja zunächst auch mal für uns keine Anzeichen, dass sich da irgendwas dran ändern kann. Und dann, ja, waren dann halt die Montagsdemonstrationen in der DDR und dann öffnete sich das Ganze alles mehr und mehr und dann kam es ja zu der eigentlichen Fehlinformation, dass die Grenzen offen sind und genau. Damit war ja dann letzten Endes ja tatsächlich dann Tür und Tor geöffnet.
Das muss ja für Sie damals ein positiver Schock gewesen sein, oder?
Ja,
ich
meine, klar.
Ich bin ja auch damit aufgewachsen, ja. Motto, die ist in Zement sozusagen gesetzt, diese Mauer, diese Teilung, die wird niemals aufgehoben werden.
Man hat zwar immer gehofft, dass da irgendwann mal was kommt, aber so richtig dran geglaubt haben meines Erachtens die wenigsten Leute.
Mhm.
Und von daher war das natürlich schon eine tolle Sache und natürlich war das auch unheimlich aufregend. Und ja, die ganze Familie hat damals auch am Fernseher gesessen und hat geschaut, wie die Leute dann auch rübergeströmt sind vom Osten in den Westen und natürlich auch umgekehrt, weil auch ja für die Westdeutschen war das ja auch alles was Neues. Und ich kann mich daran erinnern, wir hatten auch an dem Tag, wo dann die Mauer aufging, war ich also auch noch bei einer Produktion im offenen Kanal dabei. Und die Kollegen, die dann im Studio waren, die hatten davon gar nichts richtig mitbekommen, weil die halt die ganze Zeit die Vorbereitungen gemacht haben und waren dann sehr verwundert, dass dann während der Sendung so gut wie keine Anrufe reinkamen. Aber das war natürlich klar, wir wurden nicht geguckt zu dem Zeitpunkt, weil es war dann halt ja doch interessanter gewesen, dass dann halt jetzt die Grenzen offen waren und was dann halt da live von der deutsch-deutschen Grenze dann halt berichtet wurde.
Und in Trier damals, ist das Ganze dann seinen gewohnten Alltag dann weitergelaufen oder hat man auf einmal gesagt, also wir können jetzt hier nicht so weitermachen wie bislang, jetzt ist die Mauer gefallen?
Ja, ich sag mal, was dann natürlich ein ganz großer Magnet wurde, das war dann halt der Sonderzug in unserer Partnerstadt nach Weimar, der dann auch vom Volksfreund organisiert wurde.
Aber zuvor hat es ja einen Gegenbesuch gegeben. Also die Weimarer sind ja dann tatsächlich auch nach Trier gekommen.
Ja, also wie ich das mitbekommen habe, gab es ja dann auch diesen Aufruf an die Weimarer, ihr könnt alle kommen und wir werden euch schon irgendwie unterbekommen. Das hatte ja dann halt der ehemalige OB dann halt alles wunderbar da auch erzählt.
Ja, aber Sie selber haben da auch nicht viel Zeit verloren, sind dann eben mit dieser Sonderaktion nach Weimar gereist. Wie war das denn, als Sie da ankamen?
Und wer ist denn alles mitgereist mit Ihnen?
Was ich dann mitbekommen habe, war halt, dass dann auch der Andrang auf diesen Zug sehr groß war. Das heißt, man musste sich ja logischerweise vorher anmelden. Und aufgrund dessen, dass da eine so große Nachfrage ist, hat dann der Volksfreund dann auch versucht, dann noch für den Zug noch weitere Waggons zu bekommen, was dann teilweise auch noch funktioniert hat. Was dann aber auch dazu führte, weil man ja zumindest jetzt hier im Lesebereich des Volksfreundes dann also auch fast an jedem Bahnhof dann gehalten hat, dass dann nicht in allen Bahnhöfen die Bahnsteige lang genug waren für diesen Zug. Also das heißt, da musste man dann halt auch zumindest nachher bei der Rückfahrt dann auch wieder drauf achten, dass man dann auch weiter vorne im Zug aussteigt, weil am Ende des Zugs war kein Bahnsteig mehr, weil der Zug halt so lang war.
Also der Zug war rappelvoll.
Der Zug, der war rappelvoll und ja, da waren, ich weiß nicht, wie viele Leute da also mitgefahren sind. Es war auf jeden Fall eine Unsumme von Leuten und die Stimmung im Zug, die war natürlich gut. Da war natürlich auch so eine Art Partywagen dann mit dabei gewesen und viele Abteilwagen. Und ja, es war so eine äußerst tolle Atmosphäre im Zug. Für mich ging dann so ein bisschen die Atmosphäre ein bisschen ins beklemmende Gefühl über, als wir dann halt zur deutsch-deutschen Grenze kamen, weil diese Grenzanlagen, diese großen Zäune, die da zwischen der Bundesrepublik und der DDR standen, ja noch da waren. Und also da kann ich mich heute noch gut dran erinnern, dass ich da schlagartig ein Kloß im Hals hatte. Und ich war also schon froh, dass wir dann ja wussten, es hat sich was ins Positive geändert. Und selbst wenn wir jetzt rüberfahren und dann kommen wir auch wieder zurück. Das ist dann also auch gesichert. Aber am Grenzbahnhof selbst war dann halt Business as usual. Da kamen dann halt die Grenzer rein mit ihrem Bauchladen, um dann halt die Einreisestempel dann in die Reisepässe zu setzen. Wir mussten tatsächlich mit dem Reisepass einreisen. Es ging also nicht mit dem Personalausweis. An der Grenze, das war dann halt schon auch dann nochmal eine Sache, wo es dann halt ein bisschen länger gedauert hat, bis dann das alles auch abgewickelt war, bis dann halt auch ja alle ihren Einreisestempel dann bekommen haben. Um es schon mal vorwegzunehmen, bei der Ausreise war das nachher etwas anders. Da lief das alles etwas lockerer ab. Das heißt, ein Teil des Zuges wurde tatsächlich kontrolliert, aber dann, weil es dann auch schon ziemlich spät war, haben dann wohl dann die Grenze auch dann selbst die Lust verloren. Das war ja auch nicht mehr so wichtig. und haben nicht mehr den gesamten Zug kontrolliert, was dann halt auch dann für mich persönlich dann dazu führte, dass ich dann jetzt einen alten, nicht mehr gültigen Reisepass habe, in dem ein Einreisestempel drin ist, aber der Ausreisestempel fehlt.
Und Sie sind ja, auch mit Gepäck dahin gereist. Sie sind ja quasi nicht nur als reiner Tourist dahin gefahren. Sie hatten ja einen Auftrag.
Ja, was heißt Auftrag? Wir haben uns den Auftrag selbst gegeben. Wir, das war halt eine Clique von 4 jungen Männern im gleichen Alter. Und wir haben halt damals hobbymäßig im offenen Kanal Fernsehen gemacht. Und ja, wir hatten natürlich dann halt auch dann gesagt, okay, wir fahren jetzt darüber und dann berichten wir halt über diesen Austausch, über Weimar und was dann halt einen Tag ja vor den ersten Freien Volkskammerwahlen dann da in Weimar halt jetzt so abgeht. Und wir waren dann selbst bepackt mit 2 relativ großen Videokameras und dann natürlich dann halt auch noch Tonequipment, damit wir dann halt ja auch vor Ort dann filmen konnten und dann unseren selbstgesteckten Auftrag dann halt auch erfüllen konnten. Und als wir in Weimar im Bahnhof ankamen, da stand eine riesige Menge an Weimarern da, die uns begrüßt haben. Denn die Weimarer waren auch aufgefordert worden von der Stadtverwaltung in Weimar. Steht als Gastgeber zur Verfügung. Angelt euch die Trierer und zeigt ihnen Weimar und ja, zeigt, wie Weimar ist und lebt quasi die Städtepartnerschaft, die ja schon einige Jahre dann bestanden hat, aber jetzt eigentlich erst in dieser freien Zeit so richtig erstmal auch losgehen konnte.
Das ist ja eine schöne Stadt, Weimar. Also ich war neulich nochmal da und Schiller und Goethe und das Bauhaus, also eine schöne kleine Stadt, sehr übersichtlich auch. Wie war das denn damals, 1989?
1990, alles das war ja auch schon da, allerdings in einem weitaus schlechteren Zustand. Die Häuser, die waren alle ja nicht gutem Zustand und auch farblich sehr grau und auch die Luft war sehr belastet und von daher, das war also wirklich irgendwo in einer komplett anderen Welt. Also nicht vergleichbar jetzt mit dem, was wir halt jetzt hier aus Westdeutschland kannten. Es war wirklich alles grau, trist und dennoch hat es den Charme gehabt. Also die Innenstadt hatte auch damals auch schon einen tollen Charme gehabt und das hat mir also auch sehr viel Spaß gemacht, durch die Innenstadt auch zu spazieren. Aber im Vergleich zu heute war es also regelrecht, ich will jetzt nicht sagen unbedingt schmutzig, aber es war alles grau, alles dunkel und ein bisschen bedrückend.
Und Sie sind damals aber da untergekommen, Sie sind nicht in ein Hotel gegangen?
Nee, also wir waren ja sowieso nur einen Tag da. Wir haben also dann eine alleinerziehende Frau mit ihrem Sohn dann kennengelernt. Der Sohn war ein paar Jahre jünger als wir. Und der Robert, der ist dann auch mit uns dann mitgezogen. Und Margitta ist dann nach Hause und hat dann schon mal ein bisschen Kaffee gekocht. Wir waren dann auch dann noch zum Kaffee trinken dann in einem der Plattenbauten dann auch eingeladen. Und sind wir dann quasi dann zu fünft weitergezogen, haben dann quasi das gemacht, was wir halt machen wollten, haben dann Weimarer interviewt, haben dann die Trierer interviewt, wie es ihnen dann halt in Weimar gefällt. Ja, und alles das ist ja dann auch zu einem Film nachher geworden. Aber jetzt zuvor, als wir dann zu Margitta in die Wohnung kamen, wo sie ja dann halt mit dem Kaffee gewartet hat, wollte sie natürlich auch wissen, was wir gemacht haben. Und wir haben dann gesagt, ja gut, überhaupt kein Problem, lass uns mal gucken, wir schließen mal gerade die Kamera am Fernseher an und dann kannst du dir die Bilder angucken. Und für sie war das was überhaupt nicht machbar ist. Wieso sind jetzt plötzlich die Leute, die jetzt hier im Wohnzimmer sitzen, plötzlich auch auf dem Fernseher zu sehen? Das war für sie irgendwie eine Sache, die absolut unmöglich war, absolut was komplett Neues, was sie ja so als solches überhaupt nicht gedacht hat, dass es möglich ist.
Das waren ja auch keine handlichen Kameras, geschweige Handys, was sie da mitgeschleppt haben, sondern wird wahrscheinlich schweres Equipment.
Ja, das war also schon eine größere Kamera von Panasonic, die man dann also auch noch einerseits auf der Schulter aufliegen haben musste. Das war aber auch ganz gut, weil dadurch natürlich dann auch das Verwackeln der Aufnahmen nicht so gegeben, weil die Kamera halt als solches dann doch wesentlich ruhiger dann halt liegt.
Kommen wir nochmal zurück kurz auf 1989, 1990. Das ist jetzt fast 40 Jahre her. Den Film, den Sie damals gedreht haben, mit den damaligen Eindrücken und Interviews. Gibt es den noch?
Den gibt es sicherlich in den ein oder anderen privaten Archiven noch. Also ich habe selbst auch noch eine Videokassette zu Hause. Ich weiß genau, wo sie liegt, aber ich weiß nicht, in welcher Qualität sie ist, weil ja, man hat halt heutzutage auch selten noch einen Videorekorder angeschlossen. Und von daher diese tolle Zeitdokument an sich auch nie digitalisiert, auch wenn ich es also durchaus vorhatte.
Und wer weiß, ob das Band überhaupt noch in dem Zustand ist, dass es halt ein Abspielen ermöglicht.
Das ist ja natürlich die andere Sache. Ich glaube schon, dass da durchaus die Qualität äußerst stark gelitten haben wird, weil das Band halt auch nicht mehr gespult wurde. Und
dann gilt hier jetzt ein Aufruf an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr vielleicht noch eine Kopie haben solltet von dem damaligen Film des offenen Kanals Trier, die Reise von Trier nach Weimar, dann meldet euch doch bei uns und wir gucken da gerne mal mit drauf, denn es ist ja wirklich ein historisches Zeitdokument.
Auf jeden Fall.
Genau. Herr Hoffmann, wenn Sie heute jetzt an den 9. November denken, was für Gefühle kommen da bei Ihnen da nochmal so hoch?
Es ist immer noch für mich unglaublich, was damals passiert ist. Auch wenn man jetzt mal die Entwicklung sieht, die sich ja dann leider jetzt auch mit der Zeit abgezeichnet hat, dass also jetzt auch in Russland, von wo ja an sich das ganze Positive ausging, jetzt im Prinzip
damals,
die ganze Politik, die gesamte Politik an sich rückwärts gewandt ist und wir ja jetzt im Prinzip schon fast wieder in einem Art kalten Krieg wieder sind, also da, wo wir im Prinzip irgendwann mal begonnen haben. Und also von daher, es war eine Sternstunde der Geschichte. Es ist sehr gut, dass alles das, was damals versucht wurde in Richtung Öffnung, dass das halt auch stattgefunden hat. Und dass wir da auch so viel Positives geschaffen haben, was allerdings heute leider auch so positiv nicht unbedingt gesehen wird, obwohl es an sich, wenn man es richtig betrachtet, immer noch positiv ist.
Herr Hoffmann, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke, gerne.
Aber es ist noch viel mehr passiert an diesem 9. November als der Mauerfall. Und für uns ist das ein Anlass für eine kleine Reise in die Vergangenheit, zum Beispiel in die Weltgeschichte.
Ja, in die Weltgeschichte und es tangiert auch immer wieder uns hier in der Region. Zum Beispiel für die Franzosen ist der 9. November auch ein besonderer Tag, auch wenn man so will, eine Art Schicksalstag. Denn an einem 9. November 1799 hat sich ein damaliger General der Französischen Revolution an die Macht geputscht, Napoleon Bonaparte.
Ah, den kennt man. Der war ja auch kurz in Trier.
Genau, ne? Der ist ja dann, also er hat sich dann erst an die Macht geputscht, war dann erster Konsul, hat dann nebenbei dann die Revolution für beendet erklärt. Zu dem Zeitpunkt hatten ja die französischen Revolutionsheere schon große Teile von Europa erobert, unter anderem unsere Region, Trier. Wir wurden dann halt dann eben französische Provinz. Und in der Tat ist er kurz darauf dann sogar zum Kaiser aufgestiegen und als solcher war er hier in Trier. Genau. Also da sieht man, wäre der Napoleon da nicht an die Macht gekommen, er hätte uns nicht besucht und nebenbei bemerkt, als er hier war in Trier, das könnt ihr in einem unserer Podcast-Episoden nachhören, könnt ihr den Shownotes nachfolgen, da hat er dann auch bestimmt, dass unser Wahrzeichen hier in Trier, die Porta Nigra, das alte römische Stadttor, wieder zurückgebaut werden sollte, denn das war zu dem Zeitpunkt eine Kirche. Ja, ein anderer 9. November betrifft auch eine Revolution, allerdings eine Revolution in Deutschland. 1848, 1849, der Versuch der Deutschen, die Demokratie einzuführen, rund 50 Jahre nach Napoleon. Das ist bekanntlich gescheitert. Aber in dem Zusammenhang hat es einen Aufstand gegeben in Wien. Das war damals eine der beiligen Zentren der deutschen Großmächte, Preußen und Österreich. Und in Wien gibt es also einen Aufstand. Da ist die Revolution im Gange. Dieser Aufstand scheitert. Und dabei wird am besagten 9. November 1848 einer der bekanntesten Volksvertreter, neu gewählten Volksvertreter, von den Österreichern standrechtlich erschossen. Robert Blum. Und das ist dann so eine Art Märtyrer dann geworden für die Revolution. Da gibt es auch Berichte in den damaligen Zeitungen hier in Trier, dass man halt eben versucht, die Umstände zu erklären, warum er da halt eben erschossen worden ist. Er hatte sich halt am besagten Aufstand beteiligt. Aber er war ja Parlamentarier gewesen. Er genoss eigentlich parlamentarische Immunität. Er hätte eigentlich gar nicht vor Gericht gestellt werden dürfen, sozusagen. Ja, aber an einem 9. November, ich habe nochmal nachgeschaut, was sonst in der Weltgeschichte passiert ist, zum Beispiel im Jahre 1053, ich weiß, das ist ein bisschen lange her, aber im Jahre 1053 im Kalifat von Córdoba.
Wo ist das denn?
Ja, das ist in Südspanien. Spanien war ja zeitweilig mal arabisch-islamisch dominiert und da gab es also ein Kalifat, ein mächtiges Reich regiert von Kalifen, wenn man so will, arabische Kaiser sozusagen. Und im Jahre 1053, an einem 9. November, muss der damalige Kalif von Cordoba fliehen, als ein Widersacher sich der Stadt nähert, und zwar in Frauenkleidern. Mohammed III., so habe ich das nachlesen können.
Aber es hat funktioniert?
Es hat funktioniert, er hat offenbar überlebt, also erstaunlicherweise. Ist ja sonst nicht immer ganz Usus gewesen. Und an einem 9. November 1967 ist eine Zeitschrift erschienen, die kennst du mit Sicherheit. Du bist ja so ein Musikexperte, die Rolling Stone.
Ach ja.
Erste Ausgabe, 9. November 1967. Die Zeitung gibt es ja bis heute.
Hat sich gut gehalten.
Hat sich gut gehalten, ne? 9. November 1953, Kambodscha wird unabhängig von Frankreich. Okay, das ist jetzt ein bisschen weit her, aber auch das ist an einem 9. November passiert. Also man sieht, immer wieder ist da was erschienen. Aber natürlich auch bei uns hier in der Region.
Ja, weil auch ein anderer Mann, der an einem 9. November zum Märtyrer wurde, war Holger Mainz, Mitglied der RAF.
Ah, echt?
Holger Mainz war ein sehr aktives Mitglied in der ersten Generation der Roten Armee-Fraktion. Das waren linksextreme Terroristen rund um Andreas Baader, die in den 70er Jahren in Deutschland einen gewaltsamen Umsturz durchsetzen wollten. Mhm. Und 1972 wurden Teile der Gruppe, inklusive Holger Mainz, bei einer Schießerei verhaftet. Und Holger Mainz landete letztendlich im Gefängnis in Wittlich, weil man wollte die unterschiedlichen Mitglieder der Gruppe aufteilen. Man wollte die nicht alle in einem Gefängnis haben.
Und Wittlich ist ja in der Nähe von Trier, 40 Kilometer entfernt.
Genau.
Und da ist ein großes Gefängnis.
Genau, die meisten Inhaftierten aus Trier kommen auch nach Wittlich. Und da saß er dann ein und er hat sich als Protest gegen diese Festnahme und generell gegen das damalige System für einen Hungerstreik entschieden. Er wollte so lange hungern, bis er entweder freigelassen wird oder stirbt. Und die Gefängnisbediensteten haben auch versucht, ihn am Leben zu halten. Also der Gefängnisarzt hat ihn auch gegen seinen Willen zwangsernährt. Letztendlich ist er aber doch den selbstgewählten Hungertod gestorben. Und Holger Mainz wurde damit auch zum Märtyrer und zum Symbol der linksradikalen Szene. Ermordet von einem unmenschlichen Justizsystem, hieß es damals. Und sein Tod verlieh auch der RAF neue Kraft und hat große Auswirkungen auf die zweite und die dritte Generation der RAF in Deutschland gehabt.
Unglaublich. 9. November 1974. Und wir haben dazu auch mehr Informationen, oder?
Ja, wir haben darüber in unserem anderen Podcast Spurensuche eine ganze Folge drüber gemacht mit unserem Kollegen Alex Schumitz. Hört da gerne mal rein, den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Ja, wo wir gerade schon hier in der Region sind, 4 Jahre zuvor gibt es einen anderen Tod, allerdings aus Altersgründen. Nämlich am 9. November 1970 stirbt der damalige französische Staatspräsident Charles de Gaulle. Und auch der ist mit unserer Region sehr stark verbunden gewesen. Nicht nur, dass er aus politischen Gründen hier zu Besuch gewesen ist, sondern er ist als junger Offizier von 1927 bis 1929 in Trier stationiert gewesen, als Befehlshaber einer Einheit, hat in der Nordallee gelebt. Da ist damals ein ganzes Quartier für die französischen Truppen bereitgestellt worden. Man muss dazu wissen, nach dem Ersten Weltkrieg ist Trier und das Rheinland von den alliierten Siegermächten, also Frankreich, Belgien, Großbritannien, besetzt worden. Trier lag also in der französischen Besatzungszone. Deswegen war Charles de Gaulle hier als Offizier stationiert. Und hier in diesem Haus in der Nordallee, als er hier gewohnt hat, da ist eine seiner Töchter geboren worden.
Ach, guck an.
Anne. Und sie ist leider früh verstorben, schon 1948, im Alter von nur 20 Jahren. Sie war krank. Er hat sich wohl sehr liebevoll immer um sie gekümmert. Also er und seine Frau. Es gibt Fotos von den Eltern und ihr. Wie gesagt, 1948 dann gestorben. Und sie ist beigesetzt worden in Colombey-les-Deux-Églises. Das ist ein Ort in Nordostfrankreich, wo auch Charles de Gaulle später beigesetzt worden ist. An der Seite seiner Tochter. Ich war mal da und habe mir das mal angeschaut, das Grab. Großes, schlichtes Grab. Links die Tochter und rechts Charles de Gaulle und seine Frau. Ja, 1970, 9. November. Und ich habe mal nachgeschaut bei uns im Archiv. Wir haben darüber natürlich auch damals groß berichtet, denn Charles de Gaulle, das war ja die große Führungspersönlichkeit Frankreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben also, nachdem sein Tod bekannt geworden ist, zum 10. November dann halt im Trierischen Volksfront 2 ganze Sonderseiten gehabt, in denen berichtet wurde. Ich suche die mal hier mal kurz raus, ich habe die nämlich hier vorliegen. Deswegen raschelt es hier gerade auch ein bisschen. Einen Moment, da ist er. Da. Frankreich trauert um den großen Staatsmann und dann auf der zweiten Seite, dann sieht man auch, Bilder von ihm, in denen halt sein Wirken entsprechend nochmal dargezeigt wird. Er hat ja im Zweiten Weltkrieg das sogenannte Freie Frankreich repräsentiert und hat es deswegen dann auch ermöglicht, dass Frankreich eben Teil der Siegermächte gewesen ist. Ja, und auch im Lokalteil ist dann halt dann ein Dreispalter erschienen zur Zeit von de Gaulle, als er hier in Trier gelebt hat, wo auch nochmal seine Tochter erwähnt wird und auch sein letzter offizieller Besuch 1964, als nämlich die Mosel kanalisiert worden ist, zur Großschifffahrtsstraße umgewandelt worden ist. Und da war der hier nochmal mit offiziellen Staatsbesuch in Trier. Und da heißt es dann, es war vielleicht ein eigenartiges Gefühl für Charles de Gaulle gewesen, dass ausgerechnet Trierer ihn hochleben ließen. Schließlich war er doch in der Besatzungszeit in Trier stationiert. Er war Kommandeur des 19. Jägerbataillons und wohnte im Winkel Martinstraße, heute Merienstraße, Nordallee.
Ja, aber so kann das plötzlich wenden, ne?
Genau.
Aber in unserem Archiv findet sich wahrscheinlich generell auch ziemlich viel zu diesen berühmten 9. November, oder?
Genau, ich habe mal einfach mal in verschiedene Jahrgänge mal reingeschaut und dann zum Beispiel mal die Ausgabe von November 1893 herausgenommen. Wir haben ja in diesem Jahr 2025 150-jähriges Jubiläum unserer Zeitung und dann schaut man gerne mal in diese alten Zeitungen mal rein. Ist ein bisschen anstrengend, man braucht teilweise eine Lupe, es ist Frakturschrift, aber da findet man dann teilweise ganz ungewöhnliche Nachrichten, zum Beispiel in der von der Ausgabe vom 10. November, also 9. November und dann 10. November, da ist da zum Beispiel dran eine Wetternachricht drin, unter Lokales vermerkt. Darf ich die vorlesen?
Natürlich.
Okay. Ja, da heißt es dann, 9. November, 10. November, die unfreundlichen Tage, die uns nicht gefallen, sind da und machen sich recht fühlbar. In den Zeitungen begegnet man so manchen Prophezeiungen für den nahenden Winter. Der eine verspricht einen harten, der andere einen gelinden Winter. Welcher Recht hat, werden wir erst an Ostern bestimmen können, nachdem uns der Winter verließ. Vorläufig müssen wir uns das Wetter gefallen lassen, wie es kommt. Das war eine Meldung. Wir versuchen ja heute immer genaue Prognosen abzugeben, aber die haben sich damals leicht gemacht, unsere Kollegen von früher.
Hatten wahrscheinlich auch noch nicht so komplexe Wettermodelle, die sie berechnen konnten.
Das könnte sein, ja. Ansonsten natürlich auch das sozusagen Lokale, was wir auch heute haben, auch zum Beispiel Unfallmeldungen, ein Eisenbahnunfall, bei dem ein Heizer und ein Lokführer schwer verletzt worden sind und dabei dann auch kurz darauf noch verstorben sind, die auch hier genannt werden mit Namen. Das machen wir heutzutage als Journalisten teilweise ja auch nicht mehr, dass wir Namen nennen. Damals wurde es aber genannt und in einer kleinen Stadt, die Trier damals war, wird es mit Sicherheit auch dann für entsprechend für Aufsehen gesorgt haben. Ja, aber was man auch an einem besagten 9. November dort findet, das sind dann zum Beispiel Eheankündigungen oder Heiratsvermerke. Und da steht dann zum Beispiel drin, wer alles da damals in Trier geheiratet hat. Zum Beispiel ein Josef Bender, Sergeant im Königsinfanterieregiment mit Margareta Adrian oder ein Pferdebahnkutscher namens Johann Lemmer, geheiratet hat er die Magdalena, beide aus Trier.
Also es ist auch viel Gutes an 9. November in Trier passiert.
Genau.
Aber jetzt nochmal zu den anderen Schicksalstagen. 1918, wie sah es da bei uns aus?
Ja, 1918, 9. November 1918. Du weißt, was damals passiert ist, Alex?
Nicht genau.
Wir sind am Ende des Ersten Weltkriegs sozusagen im Nachhinein. Also Deutschland hat den Krieg quasi verloren. Es laufen Waffenstillstandsverhandlungen zwischen dem Deutschen Reich und den alliierten Mächten USA, Frankreich, Großbritannien. Die sind im Gange. Und dann beschließt die deutsche Kriegsmarine nochmal einen allerletzten Einsatz, so eine Art Selbstmordkommando. Und die Matrosen in Kiel, die machen da nicht mit. Die meutern. Und dieser Aufstand, der weitet sich dann auf einmal aus und jagt durch das offensichtlich kriegsmüde Deutschland einmal rauf und runter. Und innerhalb weniger Tage stürzen da alle Autoritäten, die es bis zu diesem Zeitpunkt gab. Der Kaiser und der König, die Königin Bayern, die Fürsten in Mecklenburg, alle danken ab und es etablieren sich Soldaten- und Arbeiterräte. Und am 9. November 1918 erreicht diese Revolution Berlin.
Das Zentrum.
Das Zentrum. Der Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, damit übrigens auch Oberherr von Trier und des Rheinlandes, wir sind ja preußische Provinz, der ist aber gar nicht in Berlin, der ist nämlich an der Front bei seinen Truppen. Aber in Berlin bricht ein Aufstand aus und dann beschließt eigenmächtig der damalige Reichskanzler, dass der Kaiser abgedankt habe. Das wusste der gar nicht, sozusagen.
Der wurde dann per Brief informiert.
So ungefähr, ne? Also es wurde zwar erwartet, ne? Aber er hat es dann eigenmächtig beschlossen, weil offenbar die Situation nicht mehr zu kontrollieren war, 9. November, und sagt, der Kaiser hat abgedankt und ein SPD-Politiker namens Friedrich Ebert ist neuer Reichskanzler. Also so ist dann halt die Revolution in Berlin erfolgt. Großes Ding. Und am 9. November ist das natürlich dann auch ein Thema im Trierischen Volksfront. Und da ist aber diese Meldung aus Berlin noch nicht vorhanden. Einen Tag später wird sie dann publiziert. per Drahtmeldung, wie es hier so schön heißt. Und da steht dann Thronverzicht des Kaisers und Kronprinzen und die Waffenstillstandsbedingungen, die laufen ja noch nebenbei, die sind zugleich angenommen. Das heißt, der Krieg wird dann auch gleichzeitig zu Ende sein. Und Revolution im Reiche und Umwälzung in Trier. Denn auch in Trier hat dann die Revolution stattgefunden, im Laufe des 9. und 10. November. Und es hat sich hier wie überall anderswo auch ein Arbeiter- und Soldatenrat etabliert, der die Macht übernommen hat. Ja, und im Volksrund wird dann halt im Detail beschrieben, wie also dieser Organismus die Macht übernommen hat, wie Offiziere entwaffnet werden. Es gibt aber kein Blutvergießen, es bleibt ruhig in Trier, obwohl die Erregung hoch gewesen sei, so die Zeitung. Und dann übernimmt also dieser sogenannte Rat die Macht. Ja, und ein paar Tage später sieht sich dann aber dann der Oberbürgermeister von Trier, der ist ja im Amt geblieben, von Bruchhausen, dann doch genötigt, zusammen mit dem Arbeiterrat eine Notiz im Trierischen Volksrund zu veröffentlichen, in der darauf hingewiesen wird, liebe Leser, liebe Trierer, wir haben zwar eine Revolution, aber glaubt nicht den Gerüchten, wir sind nicht auf dem Weg Richtung Bolschewismus. In Russland hat es ja auch eine Revolution gegeben. Also die Furcht, wir etablieren jetzt hier eine kommunistische Republik, die wäre nicht gegeben, aber es sollte halt Ordnung beibehalten werden. Und dann ist dieser tatsächlich dieser revolutionäre Impuls in Trier auch relativ schnell auch wieder zu Ende gekommen, weil Trier ja eine der Städte gewesen ist, die dann von den Siegermächten besetzt worden ist. Und dann gab es hier ein Besatzungsregime und damit war die Revolution hier zu Ende, während sie in Deutschland ja quasi weiter existiert hat, sozusagen.
Ja, und dieser 9. November hatte ja auch direkte Folgen für uns. Deutschland wurde eine Demokratie, musste aber den harten Friedensvertrag der Alliierten annehmen. Unsere Region wurde, ja, wie du gesagt hast, eben schon besetzt. Speziell 1923 eskaliert es. Was genau ist denn da passiert?
Ja, also 1923 ist das totale Krisenjahr dieser neuen Weimarer Demokratie. Es brennt wirklich allen halben überall. Die Franzosen haben nämlich hohe Reparationsforderungen an das besiegte Deutschland gestellt. Die können nicht erfüllt werden. Und dann besetzen die Franzosen das Ruhrgebiet entgegen den Bestimmungen des Versailles-Vertrages.
Quasi wie als Geldeintreiber.
Genau. Ne? Nach dem Motto, dann holen wir uns halt eben selber die Sachleistungen, Kohle zum Beispiel. Und die deutsche Regierung reagiert darauf mit der Verkündigung des sogenannten passiven Widerstands. Das heißt, die Beamten haben aufgehört, für die Franzosen tätig zu werden. Und die Franzosen haben daraufhin sehr hart reagiert und zum Beispiel preußische Beamte ausgewiesen. Auch aus dem besetzten Trier. Der Oberbürgermeister ist ausgewiesen worden. Der musste auf die andere Rheinseite wechseln. Aber das Ganze kostet natürlich dann wahnsinnig viel Geld, weil die deutsche Regierung hat natürlich dann diese Streikenden, so, wenn man so will, dann unterstützt. Mit anderen Worten, die Mark verlor an Wert. Die hatte zuvor schon an Wert verloren. Das heißt, es tritt eine Inflation ein, die so aberwitzig ist, dass zum Beispiel unsere Zeitung am 5. November 1923 5 Milliarden Mark gekostet hat. Völlig verrückt. Die Summe bringt ja kein Mensch mehr auf. Ne? Was zum Beispiel im besetzten Trier bedeutet hat, die Leute haben angefangen, mit französischem Franc zu bezahlen. Der war ja stabil. Ja, und es ist aber nicht nur diese Krise mit Frankreich, der Streit mit Frankreich, die Inflation, sondern es gibt dann auch Extremisten auf beiden Seiten. Es gibt Aufstände. Es gibt kommunistische Aufstände in Sachsen. Es gibt Unruhen. In Bayern übernimmt ein Politiker, Gustav von Kahr, die Macht sozusagen und will Bayern irgendwie loslösen vom Reich. Der unterstellt sich die deutschen Reichstruppen unter sein eigenes Kommando. Also alles läuft irgendwie auf einen Konflikt hinaus. Und dann am 8. November 1923 in München gibt es eine Versammlung dieser politischen Rechten, wo sie nochmal betonen wollen, dass sie sozusagen weg vom Reich wollen. In Berlin gibt es Befürchtungen, dass eine Art Armee dann auf Berlin zu marschieren würde von München aus. Und dann tritt ein Mann, bis dato nicht so bekannt, den Bürgerbräu Keller mit seinen Kumpanen, schießt an die Decke und sagt, er übernimmt die Macht. Nämlich Adolf Hitler. Adolf Hitler und seine Nationalsozialisten. Und das wird dann auch im TV dann groß thematisiert. Ich habe da mal reingeschaut. Wir sind, wie gesagt, ja nicht direkt davon betroffen, denn wir sind ja besetztes Gebiet, weit weg von Bayern sozusagen. Am 9. November, wenn man so will, dieser Hitlerputsch ist am 8. November abends. Und am 9. November schon können die Trierer in ihrer Zeitung lesen, Absetzung der bayerischen Regierung. Hitler bildet mit sich Ludendorff und von Lossow eine neue Reichsregierung. Hitlers Vorstoß ist da die Rede. Also große Aufruhr, große Ängste in Deutschland. Der Hitler, der marschiert auf Berlin. Allerdings dieser Putsch bricht dann kläglich zusammen im Feuer der bayerischen Landespolizei, die den Marsch von Hitler dann stoppt am nächsten Morgen. Und dann liest man auch im Volksfreund Zusammenbruch der Hitlerrevolution. Ja, 1923, also wie gesagt, großes Krisenjahr. Wir übrigens in Trier haben auch deswegen davon nicht so viel mitbekommen sozusagen, da wir nicht nur besetzt waren, sondern bei uns auch ein eigener Putsch lief, nämlich von Separatisten. Rheinische Separatisten wollten damals Trier und andere Städte loslösen vom Deutschen Reich, vielleicht sich sogar an Frankreich anschließen, haben eine Rheinische Republik proklamiert und wir als TV standen da zeitweilig unter Zensur. durften nicht alles abdrucken. Also verrückte Zeiten damals.
Wirklich. Aber der düsterste 9. November sollte dann doch noch anstehen, und zwar der 1938. Am 9. November 1938 ereignet sich die Reichspogromnacht. Was ist da in Trier passiert?
Ja, die Reichspogromnacht. Hintergrund ist ja, dass es zu diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Jahren eine Diskriminierungspolitik gibt gegenüber Juden in Deutschland. Und in dem Zusammenhang gibt es am 7. November ein Attentat in Paris. Ein jüdischer junger Mann namens Grünspan schießt auf einen Botschaftssekretär, also der deutschen Botschaft in Paris, am 7. November, verletzt ihn schwer. Das ist zunächst mal zum Beispiel dann am 9. November in den Zeitungen noch gar nicht das große Thema. Da ist es nämlich vielmehr ein großes Thema, das Gedenken an diesen damaligen gescheiterten Hitlerputsch 1923. Wie heißt es so schön im Nationalblatt? Das war damals dann die einzige übrige Zeitung in Trier von den Nationalsozialisten. Wir waren verboten. Und im Nationalblatt auf der ersten Seite heißt es dann, unsere Toten halten die ewige Wacht. Gedanken zum 9. November vor zwei Jahrzehnten, nämlich die Niederlage im Ersten Weltkrieg und halt die Änderung an diesen gescheiterten Putsch. Großes Ding also. Und da trifft dann die Nachricht ein, dass dieser Legationsrat von Rath, der schwer verletzt worden ist, gestorben ist. Also er ist an Verletzungen erlegen am 9. November. Und das nutzt dann die Nazi-Maschinerie aus, um halt gezielt jetzt gegen Juden vorzugehen. Das heißt, die lokalen NSDAP-Parteibasen, SA-Zellen werden angewiesen, geht vor, greift Juden an, stürmt ihre Geschäfte, ihre Wohnungen, schlagt alles klein, als ob sozusagen der Volkswille sich jetzt bahnbrechen würde. In Wirklichkeit war das alles organisiert. Ja, und da dachte ich, das ist doch mit Sicherheit in den Zeitungen thematisiert worden.
Oder der einen Zeitung, die noch erlaubt war.
Genau, in der einen Zeitung. Es gab auch noch die Landeszeitung, aber die war gleichgeschaltet. Und man findet dann zum Beispiel in der Ausgabe vom 10. November halt Anschuldigungen gegenüber den Attentäter, das Welturteil über den Mord Juden und also wirklich übelste Hetze, die teilweise gekommen ist und halt eben die Meldung, dass der Gesandtschaftsrat von Rath gestorben sei. Ja, und dann kommt es einem zum Pogrom in Trier und in der Region. Wir haben darüber ja auch in einer Folge uns unterhalten. Das könnt ihr auch in den Shownotes abrufen mit einem Heimatforscher aus Wittlich und was damals in Trier auch passiert ist. Es sind zum Beispiel damals auch ganz viele jüdische Bürger verhaftet worden, ins Gefängnis gebracht worden, um halt eben an ihr Geld heranzukommen. Geschäfte sind verwüstet worden, Scheiben eingeschlagen worden. Davon kommt ja der früher übliche Begriff der Reichskristallnacht. Heute sagt man ja die Reichspogromnacht. Ja, und dann habe ich also mal geschaut, das ist doch mit Sicherheit im Nationalblatt entsprechend vermeldet worden, aber das ist ja eine zensierte, beschönigende Berichterstattung und am 11. November heißt es dann zum Beispiel Volkszorn gegen das Judenpack, spontane Kundgebung in dem ganzen Reich als Folge der feigen Mordtat, die dann angeblich auf höchster Stelle dann wieder unterbunden worden sei. Und selbst für Trier gibt es eine entsprechende Meldung, in der es heißt, das Volk hat gesprochen, spontane Kundgebungen, artfremde Elemente wurden in Schutzhaft genommen und angeblich sei da gar nicht so viel passiert. In Wirklichkeit, wir wissen, es war es viel schlimmer. Aber so war halt die damalige Berichterstattung.
Niederste Propaganda.
Niederste Propaganda, wirklich, muss man echt sagen. Insofern mit Vorsicht auch zu lesen. Ihr könnt Auszüge davon aber bei uns in den Shownotes finden.
Ja, der 9. November ist in der Geschichte Deutschlands ein Tag, der an dunkle Epochen erinnert, aber auch an die Überwindung einer Teilung, die das Resultat eben dieser Vergangenheit war. Mehr dazu, sowie zur Reichspogromnacht, dem Tod von Holger Mainz oder dem Ende des Ersten Weltkriegs, findet ihr in unseren Shownotes und auf volksfreund.de/porter. Ihr könnt uns wie immer natürlich auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.